NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um Depressionen. Weltweit leiden über 300 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. Oft wird sie erst spät erkannt und nur jeder zweite Betroffene bekommt eine zielgerichtete Therapie. Außerdem, was die DNA des Meerwassers über seine Bewohner verrät. Biogas als Puffer, wenn Wind, Sonnen oder Wasserenergie ausfallen. Und wenn Forscher Unternehmen gründen, Crowdfunding als Starthilfe. Im Durchblicker geht es um Totholz, das trotz seines Namens sehr lebendig ist. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Was an Land so vor sich geht, wissen wir aufgrund von allgegenwärtigen Kameras, Drohnen und Satelliten immer genauer. Was sich allerdings in den Meeren, zumal in der Tiefsee, tummelt, davon haben wir gerade mal den Hauch einer Ahnung. Doch was wäre, wenn wir im Wasser die Spuren dieses Treibens finden und analysieren könnten? Genau das ist das Ziel einer noch sehr neuen Methode, bei der die sogenannte Umwelt-DNA im Wasser untersucht wird. Dabei kann ziemlich genau gesagt werden, welche Lebewesen sich wo aufhalten. Thomas Schröder berichtet.
Beim Spaziergang am Meer gelingt es uns nur hin und wieder mal, einen Seestern, einen Krebs oder vielleicht auch einen Fisch im Wasser zu entdecken. Und doch befinden sich schon in wenigen Litern Meerwasser, das uns vollkommen leblos erscheint, die Spuren ganz vieler verschiedener Lebewesen. Es sind winzigste Partikelchen, Schuppenreste, Urin, Schleim oder auch Kot, die fürs menschliche Auge unsichtbar sind. Doch Philip Thomson von der Universität Kopenhagen kann aus diesen Spuren Erstaunliches herauslesen.
So we take a water sample and we filter it through a small filter with very tiny pores.
Wir nehmen eine Wasserprobe und filtern sie durch einen kleinen Filter mit sehr feinen Poren, in dem die DNA hängen bleibt. Dann extrahieren wir sie von dem Filter und sequenzieren sie. Und am Ende können wir in einer öffentlichen Datenbank, in der die DNA-Daten ganz vieler verschiedener Arten gespeichert sind, nach dieser Sequenz suchen.
Am Ende liefert ein Eimer Wasser auf diese Weise einen sehr guten Einblick in die Fauna der untersuchten Gewässer, ohne dass die Tiere selbst gefangen werden müssen. Es ist, so paradox das klingt, als hätten die Fische im Wasser ihren Fingerabdruck hinterlassen. Er lässt sich überall aufspüren, in salzigen und süßen Wasser, in flachen und tiefen und auch in entlegeneren Gegenden. Thomson, der einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der sogenannten Umwelt-DNA ist, konnte im letzten Jahr sogar erstmals Ergebnisse aus der Tiefsee veröffentlichen.
Wir hatten die Möglichkeit, bei einer Forschungsfahrt südwestlich von Grönland teilzunehmen, bei der die Fischbestände dort erforscht werden sollten. Dafür wird ein Grundschleppnetz in etwa 1000 Metern Tiefe ausgebracht und dann geschaut, was drin ist. Und jedes Mal, wenn sie das Netz im Meer versenkt haben, wurde auch eine Wasserprobe in der gleichen Tiefe genommen. Und das wurde dann an 20 verschiedenen Stellen gemacht.
Während die Fische aus den Netzen gezählt, bestimmt und vermessen wurden, gingen die Wasserproben an das Zentrum für Geogenetik der Universität Kopenhagen. Dort filterten Thomson und seine Kollegen die DNA-Partikel heraus und analysierten sie. Anschließend wurden die Auswertungen der Netzfänge und des DNA-Materials in den Wasserproben verglichen.
Wir hatten sehr viele verschiedene Arten gefunden, die sehr gut zu den Schleppnetzfängen passten. Es waren über 30 verschiedene Fischfamilien. Und nur zwei Familien, die im Netz waren, fanden wir nicht in den Wasserproben. Aber wir fanden dort dafür auch drei Familien, die wiederum nicht ins Netz gegangen waren. Insgesamt war das also eine sehr gute Übereinstimmung.
Bisher stammt unser Wissen über Fischbestände vor allem aus der kommerziellen Fischerei und deren Fangzahlen. Hier sieht Thomson ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet für die DNA-Analysen des Wassers. Denn es gibt viele Gebiete, in denen wenig oder gar nicht gefischt wird, und viele Fischarten, die gar nicht erst gefangen werden, weil wir sie nicht essen.
Das ist ein riesiger Teil der Artenvielfalt und ein wichtiger Teil des Nahrungsnetzes in den Ozeanen, und wir wissen nichts darüber. Die Umwelt-DNA ist daher eine schnelle und einfache Methode, unser Wissen über die Kreaturen, die dort unter der Wasseroberfläche leben, zu erweitern.
Neben der Frage, wer wo im Meer wohnt, könnte die Umwelt-DNA in nicht allzu ferner Zukunft auch dazu dienen, eine Art Volkszählung unter Wasser durchzuführen. Momentan seien die Methoden für die Bestimmung der Bestandsgrößen allerdings noch nicht genau genug, meint Rainer Fröse, Fischereibiologe am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Sehr häufige Arten haben mehr DNA-Material in der Probe als seltene Arten. Aber das ist noch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, okay, da sind 50.000 Tonnen Fische im Wasser von dieser Art und 20.000 von der Art. Das ist aber die Zahl, die ich im Endeffekt fürs Management haben will.
Eine solche Schätzung könnte vor allem für jene Länder wichtig sein, die die Größe und Art ihrer Fischbestände kaum kennen und daher auch nicht gut managen können.
Ich könnte in Entwicklungsländern auch relativ einfach Wasserproben nehmen und dann sagen, okay, das sind eure Bestände, so viel ist von dem da, so viel ist von dem da. Zurzeit ist aber noch Zukunftsmusik. Wäre schön, wenn das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren verfügbar wäre. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, aber eine hochinteressante Richtung.
Thomas Schröder über die Geheimnisse der DNA im Meerwasser. You say you want to die, but I got life growing inside. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden weltweit mehr als 300 Millionen Menschen an Depressionen. Die Erkrankung kann zu Arbeitsunfähigkeit führen, schulische Leistungen mindern oder das Familienleben beeinträchtigen, im schlimmsten Falle sogar zum Freitod führen. Obwohl es effektive Behandlungsmethoden gibt, erhält nur etwa die Hälfte aller Betroffenen eine entsprechende Therapie. Oft bleiben Depressionen unerkannt. Selbsttötung ist in Deutschland nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache junger Menschen zwischen 15 und 20 Jahren. Und die Zahl der Suizidversuche liegt um 10 bis 20 Mal so hoch wie die der tatsächlichen Todesfälle. Häufig verbergen sich hinter den Zahlen das Gefühl von Ausweglosigkeit und Depressionen, mit denen junge Menschen glauben, nicht mehr leben zu können. In Hannover arbeitet jetzt eine Spezialambulanz zur Früherkennung seelischer Störungen im jungen Erwachsenenalter, in der Mitarbeiter versuchen, psychische Erkrankungen schnell zu erkennen und Therapien einzuleiten, bevor es zum Worst Case kommt. Michael Kurt über die Arbeit dieser Ambulanz und Wege, aus den Depressionen wieder herauszukommen.
Sarah ist 24 Jahre alt und Studentin. Sie sitzt in der Spezialambulanz zur Früherkennung seelischer Störungen in der Medizinischen Hochschule Hannover. Hier möchte man insbesondere jungen Erwachsenen helfen, die für sie richtige Therapie zu finden. Sarah leidet unter sogenannten rezidivierenden depressiven Episoden.
Das heißt, dass ich geplagt bin von Phasen, wo es mir gut geht und welche, wo es mir dann ganz plötzlich wieder schlecht geht. Was ich extrem merke, ist, dass ich zwar gut klarkomme im Alltag und man mir das auch nicht anmerkt, aber ich eigentlich tief verzweifelt bin und sehr unglücklich. Also ich bin sehr schnell gereizt. Entweder bin ich total wütend auf einmal oder sehr traurig. Und man hat so das Gefühl, auch wenn man eigentlich früh aufstehen kann und seine Sachen erledigen kann, dass man eigentlich auf Reserve läuft.
Die Symptome einer depressiven Erkrankung können sehr unterschiedlich sein. Vermindertes Selbstvertrauen, Apathie, tageszeitabhängige Stimmungsschwankungen, ein Hang zur Isolation oder Suizidgedanken. Allerdings scheinen viele Merkmale auch Bestandteile normaler jugendlicher Entwicklung zu sein. Jugendliche sind oft gelangweilt bis grüblerisch oder schnell gereizt und mit sich und der Welt unzufrieden. Daher ist es auch für Psychiater wie Helge Frieling, den stellvertretenden Direktor der psychiatrischen Klinik, oft nicht einfach zu erkennen, handelt es sich um eine sogenannte Reifungskrise oder schlittert da gerade jemand in eine psychische Erkrankung hinein?
Die meisten, die kommen, haben in irgendeiner Form aber schon einen Leidensdruck. Also ich meine, manche von den Sachen sagt man, okay, ist jetzt für bestimmte Altersgruppen ja auch normal, dass man irgendwie bis 1 im Bett bleiben möchte, weil man auch bis 4 gefeiert hat. Das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber wenn ich eigentlich mein Zimmer gar nicht mehr verlassen will, weil mir alles draußen Angst macht in irgendeiner Form oder mich alles unheimlich nervös macht und ich gar nicht damit umgehen mag, dann ist das eben schon ein Hinweis, dass da irgendwas sich entwickeln könnte.
Die Mitarbeiter in der Spezialambulanz für junge Erwachsene verstehen ihre Arbeit als Lotsenfunktion. Mithilfe von psychologischen Tests durch Gespräche und Fragebögen gilt es zu entscheiden, wie ist dem jungen Menschen am besten zu helfen? Welche Medikamente versprechen die besten Aussichten auf Heilung? Ist eher eine Psychotherapie oder eine Verhaltenstherapie angesagt? Frieling mit einem Beispiel.
Dass wir Patienten möglichst frühzeitig erkennen wollen, die ein hohes Risiko haben, eine Schizophrenie zu entwickeln, da ist wahrscheinlich die Pharmakotherapie wirklich die grundlegende Basis. Und alles, was zusätzlich kommt an psychotherapeutischen, soziotherapeutischen Verfahren, funktioniert in erster Linie dann, wenn eine Medikation auch regelmäßig eingenommen wird.
Im Mittelpunkt steht die aktive Mitarbeit des Patienten, denn eine Behandlung muss nicht nur auf die Erkrankung, sondern auch auf den Menschen zugeschnitten sein. Auch für Sarah wurde ein spezieller Therapieplan entwickelt.
Am erfolgversprechenden für mich war, dass man einen Therapeuten hat, dem man vertrauen kann, dem man das eben erzählen kann, von dem man auch ein bisschen Input bekommen kann, auch wenn man schon sehr reflektiert ist. Und nur weil ich das alles auch kognitiv weiß und verstehe, heißt es nicht, dass ich das auch emotional begreife und auch das alles so umsetzen kann, wie ich das gerne möchte.
Eine Problematik, die vielen bekannt vorkommen dürfte. Zum Beispiel wissen wir alle, dass Sport uns gut täte, aber nicht jeder setzt dieses Wissen auch um. Therapeuten sind vor diesem Hintergrund auch eine Art Animateure, die Mut machen, die Erkenntnis in eine Tat umzusetzen. Gerade das Leben als junger Erwachsener ist oft richtungsweisend und erfordert schwierige Entscheidungen, so Julia Wilhelm, Leiterin der Spezialambulanz in Hannover.
Häufig stehen Schulabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse, der Einstieg ins Berufsleben an und da ist es besonders wichtig, mögliche psychische Erkrankungen zu erkennen und dann auch konsequent behandeln zu können.
Voraussetzung dafür, man entscheidet sich, professionelle Hilfe zu holen.
Das kann sein, dass Patienten sich auf unserer Homepage informieren über das Angebot unserer Ambulanz. Es kann aber auch sein, dass Hausärzte den Patienten empfehlen, sich einmal psychiatrisch vorzustellen. Und vor allem auch Angehörige, die sagen, Mensch, meinst du nicht, es wäre sinnvoll, dass du einmal mit jemandem sprichst, der sich mit allerlei Problemen auskennt.
Und der Psychiater Helge Frieling ergänzt:
Häufig ist es so, dass Betroffene selber oder auch ihre Familien sagen, dass sich jemand sehr verändert hat. Und viele berichten, waren gut in der Schule bis zur 12. Klasse und dann gibt es plötzlich so einen Leistungsknick, weil die Konzentrationsfähigkeit plötzlich nicht mehr da ist.
Nicht immer haben psychische Erkrankungen psychische Ursachen. Es kann auch sein, dass bildgebende Verfahren, zum Beispiel eine Kernspintomographie, hilft, mit denen im Gehirn nach Fehlfunktionen gesucht wird. Oder es wird kontrolliert, ob die Schilddrüse vielleicht nicht normal arbeitet, denn auch das kann Depressionen auslösen. Sarah bereut auf jeden Fall nicht, dass sie die Ambulanz in der medizinischen Hochschule aufgesucht hat und möchte auch Leidensgenossen ermutigen, sich Rat zu holen.
Denn in der letzten Konsequenz, wenn wir das Tabuthema ein bisschen aufweichen, darüber reden würden, würden sich auch Menschen mit diesen Problemen eher Hilfe suchen. Und das könnte eben auch Leben retten.
Michael Kurt war in Hannover, wo Menschen mit Depressionen ambulant behandelt werden. Das Bild einer depressiven Erkrankung ist oft uneinheitlich, das erschwert die Behandlungsmethoden. Manche schwören auf Psychotherapien, andere auf Omega-3-Fettsäuren und wieder andere auf knallharte Medikamente, die sogenannten Antidepressiva. Was aber hilft wirklich gegen Depressionen? Die Frage nach der Evidenz stellen sich auch Experten auf dem jüngsten Kongress des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Was nützt und was schadet dem Patienten? Diese Frage ist der Leitsatz der evidenzbasierten Medizin. Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten sollten Krankheiten mit der Methode behandeln, deren Nutzen wissenschaftlich eindeutig erwiesen ist. Das klingt selbstverständlich, ist es aber leider nicht, bemängelt die Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin.
Es wird sehr viel gemacht, was eben nicht wissenschaftsbasiert ist, was eben nicht dem besten Wissensstand entspricht. Und die evidenzbasierte Medizin bemüht sich darum, dass Entscheidungen, die getroffen werden zu medizinischen Fragestellungen, dass die auf der bestverfügbaren wissenschaftlichen Beweislage beruhen. Und was auch wichtig ist dabei, dass die Patienten auch mit einbezogen werden.
Gerade in der Depressionsforschung arbeiten immer mehr Wissenschaftler evidenzbasiert, denn der Druck ist groß. Rund 4 Millionen Menschen gelten in Deutschland nach derzeitigen Schätzungen als depressiv. Und jährlich kommen neue hinzu. Die Anzahl der Fehlzeiten wegen Depressionen kosten Krankenkassen und Betriebe viel Geld. Deshalb wollen alle Erfolge sehen bei der Behandlung von Depressionen. Entscheidend dafür ist vor allem die richtige Diagnose, erklärt Martin Herter, Direktor des Instituts und der Poliklinik für medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Das Entscheidende ist im Prinzip, dass man nach dem Schweregrad der Depression Behandlungsmaßnahmen praktisch anstrengend. Ne? Also es kommt darauf an, ob es eine leichte oder eine mittelgradige oder eine schwere Depression ist, was dann von den Verfahren am besten in Frage kommt.
Wissenschaftlich belastbare Studien haben gezeigt, dass bei den leichten Depressionen nicht Aktionismus oder Medikamente, sondern ein abwartendes Beobachten die beste Therapie ist.
Bei den leichten würde man sagen, da ist man sehr zurückhaltend inzwischen. Keine Medikamente erstmal, also würde man sagen, nein, sollte man nicht machen. Da ist der, wie wir sagen, Kosten-Nutzen-Effekt nicht so gut, sondern da würde man eher auf Richtung Selbsthilfe, was kann man selber tun, erstmal über solche Methoden gehen, also so eine Art aktives Beobachten machen und dann erst entscheiden, wenn es nicht besser wird oder sich verschlechtert, dann entweder zu sagen, man könnte psychotherapeutisch aktiv werden oder medikamentös, also nicht kombiniert behandeln, sondern entweder oder.
Bei den mittleren und schweren Depressionen dagegen sollte immer eine kombinierte Behandlung aus Antidepressiva einerseits und einer Psychotherapie andererseits erfolgen. Damit zeigen die Behandlungen die größten Erfolge. Nur bei etwa 20% aller Erkrankten schlägt diese Therapie nicht an. Bei ihnen werden die Depressionen chronisch und kommen in bestimmten Zeitabständen immer wieder. Warum überhaupt wird ein Mensch depressiv?
Wir haben mehrere Gründe, warum eine Depression entsteht. Die hat sicher genetische Ursachen. Es gibt Veranlagungen, Familien, in denen das häufig ist. Es kann aber auch durch Situationen ausgelöst werden oder durch frühkindliche Traumata. Und die physiologische Grundlage, also Serotonin-Ungleichgewicht, das ist nicht so richtig klar in der Form, wie wir es gedacht haben.
Die physiologischen Ursachen im Gehirn, die für die Entstehung der Depressionen entscheidend sind, haben die Forscher trotz aller Anstrengungen in den letzten Jahren noch nicht vollständig verstanden. Geraten die Botenstoffe im Gehirn durcheinander oder produziert der Körper zu viele Stresshormone? Fakt ist, welche dieser biochemischen Veränderungen im Gehirn depressionserzeugend sind, ist nur ansatzweise geklärt. So wirken Antidepressiva aber eben nicht durchschlagend, erklärt Gerhard Gründer, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik vom Universitätsklinikum Aachen.
Wenn Sie eine doppelblinde Studie machen, wo weder der Therapeut noch der Patient wissen, ob sie Placebo oder ein Verum, also die wirksame Substanz bekommen, muss man davon ausgehen, dass etwa 40-50% der Patienten auf ein Placebo ansprechen und 20% mehr, also 60-70% auf das Verum. Die Überlegenheit gegenüber Placebo, ja, die wünscht man sich größer.
Damit die Behandlung depressiver Patienten in Übereinstimmung mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen steht, haben die Psychiater Leitlinien für die optimale Behandlung verfasst. Dennoch haben die Wissenschaftler in jüngster Zeit durch Studien festgestellt, dass manches davon bei den Hausärzten und niedergelassenen Ärzten nicht ankommt, so der Psychiater und Psychologe Martin Herter. 1/5 aller schwerstdepressiven Patienten ist demnach zum Beispiel überhaupt nicht behandelt worden. Dieser Missstand ist nicht nur ein Problem für die Depressionsbehandlung, sondern für das ganze Gesundheitswesen, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin.
Ein großes Problem ist, dass wir die entsprechenden Informationen nicht aufbereitet verfügbar haben, die sowohl die Ärzte als auch die Patienten bräuchten, um überhaupt zu verstehen, welche möglichen Optionen sie haben bei bestimmten Entscheidungen und welcher Nutzen und Schaden verbunden ist mit den einzelnen Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ein großes Problem.
Soweit Daniela Remus über bessere Therapien bei Depressionen.
Oh, save us, won't they save us now? This journey is no longer ours. My hands and my mouth and my Holy Ghost, assembling tsunamis along these coasts.
Die WHO rechnet mit einem dramatischen Anstieg der Zahl der Erkrankungen bei Depressionen in den nächsten Jahren und hat bereits vor 4 Jahren einen internationalen Aktionsplan gefordert. Professor Ulrich Hegerl ist Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Facharzt für Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie sowie Leiter der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Leipzig. Ich habe ihn zunächst gefragt, im Hinblick auf den Weltgesundheitstag mit dem Motto Depression Let's Talk, lasst uns offen über Depressionen sprechen, ob die Erkrankung wirklich so dramatisch zunimmt.
In Deutschland nimmt die Erkrankung nicht zu, aber was sich ändert ist, dass man heute besser sieht als früher, wie häufig sie eigentlich schon immer gewesen ist, weil mehr Menschen als früher suchen sich Hilfe und die Ärzte erkennen Depressionen besser, die sich ja oft auch hinter körperlichen Beschwerden verstecken können und auch werden sie besser benannt. Um ein Beispiel zu geben, wir hatten vor 30 Jahren Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen und die wichtigste ist die Depression von etwa 9%. Und heute sind wir bei 43%. Das ist also eine erfreuliche Entwicklung und keine schlechte Entwicklung. Und dass die erfreulich ist, sieht man unter anderem daran, dass im gleichen Zeitraum in diesen 30 Jahren sich die Zahl der Suizide von 18.000 auf jetzt ca. 10.000 reduziert hat.
Wie haben sich denn die Forschungsergebnisse der letzten Jahre auf die Versorgungssituation in den Praxen im Alltag ausgewirkt?
Wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten mit Antidepressiva, mit Psychotherapie, aber wir hatten in den letzten Jahren hier keine dramatischen Verbesserungsdurchbrüche. Ich denke, dass solche im Prinzip zu erzielen sind. Es sind Medikamente sicherlich entwickelbar, die noch besser wirken als die jetzigen. Die jetzigen haben zum Beispiel den Nachteil, dass man etwa 2 Wochen, 3 Wochen warten muss, bis die Wirkung deutlich sichtbar wird. Und es ist auch nicht so, dass jeder auf das gleiche Medikament sofort anspricht. Oft muss man hier mehrere Schritte gehen.
Ihre Stiftung setzt ja sehr stark auf die digitale Selbsthilfe. Was ist darunter zu verstehen?
Es ist so, dass wir viele Möglichkeiten haben, die Patienten im Umgang mit ihrer Erkrankung zu unterstützen durch diese neuen Möglichkeiten, die die digitalen Techniken bieten. Zunächst ist es so, dass auf unserem Diskussionsforum der Stiftung Deutsche Depressionshilfe jeden Tag 1.000, 2.000 Leute draufgehen und sich hier untereinander austauschen und hunderte von Postings schreiben. Aber dann hat es in den letzten Jahren die Entwicklung von verschiedenen psychotherapieähnlichen Programmen gegeben. Der Patient loggt sich ein in so ein internetbasiertes Psychotherapieprogramm oder Selbstmanagementprogramm und arbeitet dann verschiedene Arbeitspakete in den nächsten Wochen durch, die ganz ähnlich aufgebaut sind wie bei einer Psychotherapie, nämlich einer kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist das Verfahren, an das diese digitalen Techniken meistens angelehnt sind. Solche Programme, wenn sie begleitet werden, die haben eine vergleichbare Wirksamkeit wie die ganz reguläre Face-to-Face-Psychotherapie. Da gibt es Meta-Analysen, die das zeigen. Ich selber würde aber trotzdem diese Angebote, diese digitalen Selbstmanagement-Angebote nicht als Alternative zu Antidepressiva oder Psychotherapie sehen, sondern als eine ganz, ganz wichtige Ergänzung.
Die alte Streitfrage, werden Depressionen durch Stress am Arbeitsplatz möglicherweise ausgelöst oder sind sie doch eher genetisch veranlagt?
Die Depression hat die Eigenheit, wenn man hier reinrutscht, wenn ich in eine Depression jetzt rutschen würde, die würde sich die Probleme suchen, die ich gerade habe. Bin ich Student, ist es vielleicht Prüfungsstress oder ein Misserfolg in der Partnerschaft oder in der Arbeit, ist es Gefühle, schaffe ich alles nicht. Diese Dinge werden immer größer und ins Zentrum gerückt. Und deswegen bringt die Depression ihre Erklärung, warum man depressiv ist, immer gleich mit. Das ist aber häufig gar nicht die wirkliche Ursache, sondern das ist eben nur ein Problem, das durch die Depression noch viel vergrößerter und hoffnungsloser wahrgenommen wird. Das führt dann sehr häufig zu einer Überschätzung der äußeren Faktoren. Depression selbst ist eine Stresserkrankung. Das heißt, in der Depression ist der Körper auf Stress getrimmt und viele Menschen sagen, ich fühle mich in der Depression permanent wie vor einer Prüfung. Es gibt eine sehr schöne Studie vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, eine Längsschnittstudie, in der untersucht wurde, ob die Arbeitsplatzbedingungen und wie man die Arbeit wahrnimmt, ob das Erkrankungsrisiko beeinflusst. Und da kam raus, dass das eigentlich fast nicht der Fall ist. Und es entspricht auch meiner klinischen Erfahrung. Ich sehe permanent viele, viele Menschen mit Depressionen und der Eindruck, dass sie durch die Arbeit krank geworden sind, den habe ich eigentlich fast nie. Es ist eher die Neigung zur Selbstüberforderung und die kann auch völlig unabhängig von der Arbeit auftreten, die kann auch bei einem Rentner auftreten und viele Menschen, die in der Arbeit eine Depression haben, haben dann das Risiko, auch wenn sie Rentner sind und gar keinen Arbeitsstress haben, erneut zu erkranken, das ist bei diesen Menschen hoch.
Wie steht es mit den Gesundheitsrisiken? Wir kennen hohe Cholesterinwerte, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Rauchen. Das sind ja fast final tödliche Gesundheitsrisiken. Welchen Faktor stellen da Depressionen dar?
Depressionen sind nicht nur häufige, sondern sehr schwere Erkrankungen. Zum einen der Leidensdruck ist größer als bei fast allen anderen Erkrankungen, was man daran sieht, dass sie mit Abstand die häufigste Ursache für Suizide und Suizidversuche darstellen, die depressiven Erkrankungen. Und dann ist es auch unabhängig auch von den Suiziden eine oft auch lebensgefährliche Erkrankung. Wenn man eine Diagnose Depression hat, ist die Lebenserwartung um etwa 10 Jahre reduziert.
Gibt es denn auch den umgekehrten Prozess zu beobachten, dass etwa bei Patienten, die eine Herzerkrankung diagnostiziert bekommen, dass die dann in Depressionen verfallen und sich das Herzleiden dadurch auch nochmal verstärken kann?
Es kann schon sein, dass eine körperliche Erkrankung mit ein Auslöser sein kann, wenn man eine Veranlagung dazu hat, zu Depressionen, dass man reinrutscht. Aber der Zusammenhang ist eher stärker in die andere Richtung, weil Depression eine Erkrankung ist, die eigentlich alle Körperfunktionen beeinträchtigt. Und das Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen, ist deutlich erhöht, wenn man an einer depressiven Erkrankung leidet. Und auch bei anderen Erkrankungen wie Diabetes, Mellitus zum Beispiel oder bei Lungenerkrankungen ist es so, dass der Verlauf dieser nicht psychiatrischen Erkrankungen deutlich ungünstiger ist, wenn eine Depression dazukommt.
Das war Professor Ulrich Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und soweit unser Schwerpunkt zum Stand der Depressionsforschung. Die Musik in der Sendung kommt heute von Rebecca Carriort. Die CD mit dem Titel Mother Tongue erschien bei Control Freak Kitten Records.
They lift you to my skin, attach to breathing tubes. He takes 6 careful hands out of your plastic womb, light as a feather on my chest, light as a feather.
Biogas soll zukünftig als Puffer dienen, wenn Wind und Sonne als Lieferanten ausfallen. Dann erzeugt Biogas Strom, bis die Flaute vorüber ist. Danach stehen die Biogasanlagen wieder still. So möchte es jedenfalls die Regierung. Was halten die Biogasanlagenbetreiber davon? Annegret Faber hat nachgefragt.
Was wie Zukunftsmusik klingt, ist längst Realität. Alle Biogasanlagen, die nach 2012 gebaut worden sind, netzfähig bzw. fernsteuerfähig.
Im Prinzip sind technisch dazu alle in der Lage. Das Einzige, was nachgerüstet werden müsste, wäre eine Kommunikationsschnittstelle, worüber wir, der Direktvermarkter, mit der Biogasanlage kommunizieren kann.
Volker Tassius arbeitet bei einem Leipziger Stromvermarkter, der ausschließlich grünen Strom einkauft. Das sind Solarenergie, Windenergie, Energie aus Wasserkraft und aus Biogas.
Wir haben über 2000 Biogasanlagen in der Vermarktung, in ganz Deutschland, teilweise aber auch schon Kraftwerke im benachbarten Ausland.
Ist zu viel Wind- oder Sonnenenergie im Angebot, drosselt er die Biogasanlagen. Fehlt Strom im Netz, werden sie wieder hochgefahren, alles per virtuellen Knopfdruck.
Wir betreiben ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk. Das heißt, diese ganzen kleinen Biogasanlagen werden über diese Kommunikationsschnittstelle zu einem Kraftwerk zusammengeschaltet. Und wir können entsprechend dann auf diese Netzschwankungen reagieren und Ausgleichsenergie liefern.
Der Biogaslandwirt hat so die Chance, mehr Geld für die Kilowattstunde zu bekommen. Ähnlich wie an der Börse geht es rauf und runter. 80% der deutschen Biogasanlagen liefern schon flexiblen Strom, schätzt der Stromhändler. Mathis Schäfte-Lowitz vom Bereich Bioenergiesysteme am Deutschen Biomasseforschungszentrum ist da etwas vorsichtiger. Er denkt, dass nicht mehr als gut 50% der Bauern Regelenergie liefern.
Es ist keine Zukunftsmusik mehr, aber es ist jetzt auch noch nicht der Standard. Derzeit sehen wir jetzt an den Strommärkten, an der Strombörse, sehen wir jetzt auch noch nicht so die finanziellen Anreize, dass Regelenergie aus Biogasanlagen im großen Stil abgerufen wird.
Viele Biogasbauern gehen noch auf Nummer sicher und speisen ständig Strom ins Netz, bekommen aber auch die immer gleiche Vergütung. Mehr geht nicht, weniger auch nicht. Dann bekommt der Bauer noch den Zuschlag vom Staat. Der reicht von weit über 20 Cent pro Kilowattstunde bis weit darunter und ist abhängig davon, in welchem Jahr die Anlage gebaut wurde. Umso früher, umso besser die Vergütung. Im EEG 2017, das seit Januar in Kraft ist, bekommen nur noch kleine Anlagen bis 50 kW automatisch eine Förderung. Alle anderen müssen sich an einer Ausschreibung beteiligen. Mit Glück bekommen sie dann 16,9 Cent pro Kilowattstunde plus das, was ihm der Stromanbieter zahlt. Mit dieser niedrigen Förderung könne man aber kaum überleben, so die Anlagenbetreiber. Sie fühlen sich
im Stich gelassen, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich eine feine Sache. Biogas gibt es immer, Tag und Nacht. Man braucht keinen Wind dazu, man kann es immer produzieren. Ist eine gute Einnahmequelle für einen Landwirt. Und wenn jetzt das einfach so beiseite gelegt wird, finde ich es in Ordnung.
Dieser sächsische Bauer besucht eine Informationsveranstaltung vom Deutschen Biomasseforschungszentrum, weil er wissen möchte, wie es mit seiner Anlage weitergeht. Bisher hat er sich für die flexible Variante entschieden. Er lässt dann einspeisen, wenn zu wenig Strom im Netz ist. Das funktioniere gut.
Liefern 250 kW, geht über eine Strombörse in Leipzig. Und wenn der Strom nicht gebraucht wird, werden wir rausgeschaltet.
Und was passiert mit dem Gas, solange es nicht verbrannt wird?
Es wird dann über eine Gasfackel verbrannt.
Eine gängige, aber unerhörte Praxis, schimpft Professor Martin Maslaton, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und erneuerbare Energien.
Das muss ich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Sie produzieren Biomethan. Das Biomethan und der Strom können nicht abgenommen werden. Dann können Sie das abfackeln und kriegen es noch vergütet.
Und das nur, um Kohlekraftwerke ständig laufen zu lassen, beschwert sich Maslaton. Die sollten doch lieber abgeschaltet und erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden. Für seinen Geschmack haben die großen Stromkonzerne viel zu viel bei der Energiewende mitzureden. Abfackeln sei die absolute Ausnahme, verteidigt Mathis Schäfte-Lowitz vom Deutschen Biomasseforschungszentrum diese Verschwendung.
Also das Gas sollte dann zwischengespeichert werden in Gasspeichern. Die Fackel stellt eine Noteinrichtung dar.
Ist es tatsächlich die Ausnahme? Eine Statistik über diese Praxis gibt es nicht. Bessere Lösungen sind dringend gefragt. Denn Strom aus Biogas soll zukünftig als Puffer im Stromnetz dienen. Die Anlagenbetreiber wissen heute allerdings noch nicht, wie es nach dem Ende der Förderdauer, also nach 20 Jahren, weitergeht. Egal, ob sie ständig oder nur nach Bedarf Strom ins Netz einspeisen. Niedersachsen speist die meiste Biogasenergie ein. Danach folgen Bayern und dann Schleswig-Holstein.
Annegret Faber über Biogas als Stromlieferant bei Engpässen. If I'm a shipwreck, then you're the reef that keeps
keeps me grounded. Devouring piece by piece. If I'm a fortress, then you're a tree.
Wer ein Unternehmen gründen will, braucht eine gute Idee, ein passendes Konzept und natürlich das nötige Startkapital. Um jungen Existenzgründern zu helfen, bieten immer mehr Hochschulen Gründungsberatungen an. Das geht aus dem dritten Gründungsradar des Stifterverbands für deutsche Wissenschaft hervor. In dem Bericht wurden 194 Hochschulen aus ganz Deutschland untersucht. Bei kleinen Hochschulen hat es die private Fachhochschule Göttingen dabei erneut unter die besten drei geschafft. Die Leuphana-Universität Lüneburg ist bei den mittleren Hochschulen wieder auf Platz 1 gelandet. Wieland Gabke berichtet.
Marc Euler ist Privatdozent an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Der studierte Politikwissenschaftler und Pädagoge leitet dort die Abteilung für Unternehmensgründung, den sogenannten Entrepreneurship Hub. Warum eine Gründungsberatung für Studierende wichtig ist, liegt für Euler auf der Hand.
Oftmals ist es so, dass man halt mit diesem Gedanken an die Uni kommt, ich studiere jetzt irgendwas und nachher werde ich dann irgendwo Angestellter in einem Unternehmen, aber eben den Studierenden zu zeigen, dass sie auch selbstständig eben Ideen umsetzen können, ihr eigenes Ding machen können, das ist schon ganz wichtig, dass man das eben wirklich als Handlungskompetenz den Studierenden eben auch frühzeitig mitgibt.
Schon zu Beginn des Studiums wird den Studierenden der Leuphana-Universität das unternehmerische Handeln schmackhaft gemacht. Spielerisch sollen sie an das Thema Firmengründung herangeführt werden.
Vom Planspiel über Kreativworkshops etc. Das größte Format zum Beispiel ist unsere Startwoche. Da ist es so, dass wirklich alle Erstsemesterstudierenden in Teams eine Woche lang eine eigene Idee entwickeln und versuchen auch umzusetzen, immer entlang eines gesellschaftlichen Themas.
Ein wichtiger Punkt für Euler. Der Leuphana gehe es nicht darum, den Studierenden zu vermitteln, wie sie mit ihrer Unternehmensidee möglichst schnell Geld verdienen können.
Für uns geht es immer darum, dass unsere Unternehmensgründer eben gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das heißt, wir haben eben auch eine eigene Fakultät für Nachhaltigkeit und viele unserer Gründungsideen haben mit diesem Thema zu tun.
Zum Beispiel Melaware, ein Geschäft in Lüneburg für streng fair gehandelte Baumwollkleidung und Rucksäcke, gegründet und betrieben von Studierenden und Absolventen der Leuphana-Universität. Oder der Hamburger Getränkehersteller Lemonade, der im vergangenen Jahr den Deutschen Gründerpreis gewonnen hat. Nur, wo kommt das nötige Geld für ein Start-up her?
Wenn es eine größere Summe ist, würden wir versuchen, da mal zu gucken, ob es Fördermittel gibt, beziehungsweise ob wir vielleicht einen Business Angel mit ins Boot holen, ob man irgendwie einen externen Investor braucht oder ob es vielleicht auch klassischerweise der Bankkredit sein soll. Also da würden wir dann auch beraten und gucken, ob wir da irgendwie unterstützen können bei der Finanzakquise.
Natürlich gäbe es auch die berühmten drei Fs, sagt Euler. Friends, Family and Fools. Im Familien- und Bekanntenkreis nach Geld zu fragen sei üblich, bestätigt auch Frank Albe, Präsident der privaten Fachhochschule Göttingen, PFH.
Das sind die, die man als erstes anpumpt, wenn man eine Idee hat. Das würde man auch immer weiterhin tun. So ist auch mein Bild von Familie und Freunde sowieso. Und dass es auch Verrückte gibt, die das machen, okay, alles fein und gut.
Allerdings versucht die PFH Göttingen auch neue Wege zu gehen, um Startups zu finanzieren. Noch in diesem Herbst soll eine Internetplattform starten, über die Unternehmensgründer ihre Ideen anpreisen und dafür Geld einsammeln können. Über sogenanntes Crowdfunding, eine Art Ideenmarktplatz im Internet.
Da kann man sich also einerseits seine Ideen, die dort eingestellt werden, ich sag mal, voten lassen, dass man sagt, tolle Idee, bleib weiter dran und so weiter. Das ist für junge Menschen auch sehr hilfreich, die im Gründungsprozessen sind, dass man an der richtigen Ebene arbeitet oder schon potenzielle Abnehmer hat. Aber sie soll bis zur Beteiligungsfinanzierung auch gehen.
Ähnliche Crowdfunding-Projekte für junge Unternehmen gibt es bereits in Aachen und Karlsruhe. Hinzu kommen bereits etablierte Plattformen wie Kickstarter. Warum also entwickelt die PFH Göttingen nun ein eigenes Crowdfunding-Projekt?
Um einfach vielleicht einen Mangel, den wir in Südniedersachsen feststellen, dass nämlich ganz viele unserer Studierenden einfach nach dem Studium doch Göttingen auch wieder verlassen, auch Gründungsideen vielleicht hier verlassen, dass wir sagen, wie können wir sie hier eigentlich halten, indem wir sie hier vielleicht auch anschubfinanzierend heimisch machen.
Wer seine Unternehmensidee über das Internet finanziert bekomme, wäre dann auch weniger abhängig von zeitlich begrenzten Fördermitteln, so Albe. Nur, wie können potenzielle Geldgeber auch sicher sein, dass sie auf der Crowdfunding-Plattform nicht irgendwelchen Halsabschneidern auf den Leim gehen? PFH-Präsident Albe beruhigt.
Die Crowdfunding-Beratung oder überhaupt unsere Beratung in der Gründungsphase ist darauf angelegt, dass dieses Halsabschneiderische gar nicht durchkommen wird. Da sind wir sicherlich Qualitätsmaßstab genug.
Tatsächlich sind durch die Gründungsberatung der PFH Göttingen einige erfolgreiche Startups entstanden. Etwa die Berliner Firma MiaMed, gegründet von Göttinger Medizinern, um Studierenden mit einer Lernsoftware das Büffeln fürs Examen zu erleichtern. Mit der neuen Crowdfunding-Plattform der PFH soll nun auch in Südniedersachsen eine regionale Startup-Szene entstehen, damit das Wissen aus der Region nicht weiter in die großen Städte Berlin, München oder Köln abwandert.
Wieland Gabke über Starthilfen bei Unternehmensgründungen.
Passing on the same stones. We're passing on the same stones. Until this life we throw up. Passing on.
Notizen aus der Wissenschaft.
Ein Forscherteam vom Zentrum für Naturkunde der Universität Hamburg konnte erstmals die Fischart Kessler-Grundel, Ponticola kessleri, in der Elbe erfassen. Die Kessler-Grundel wird bis zu 22 cm lang und lebt am Gewässerboden. Sie ernährt sich von wirbellosen Tieren und kleinen Fischen. Hauptverbreitungsgebiet ist eigentlich die Schwarzmeerküste. Heimisch wurde sie auch in Donau, Dnister, südlicher Bug und Dnieper. Seit den 90er Jahren konnte sie sich in Richtung Nordwesten ausbreiten. Die Hamburger Wissenschaftler untersuchten 12 Kessler-Grundel, die Fischern zwischen August 2015 und Juni 2016 zwischen Lauenburg und Hamburg ins Netz gegangen waren und wollen nun klären, wie die Fische in die Elbe gelangten. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat sich mit der Risikobereitschaft älterer Menschen befasst. Danach treffen sie entgegen des gängigen Vorurteils risikobereitere Entscheidungen als Jüngere. Dabei kommt ihnen zugute, dass positive Emotionen bei ihnen stärker ausgeprägt sind. Somit bewerten sie Risiken optimistischer. Zudem empfinden ältere Erwachsene die Möglichkeit von Verlusten nicht so negativ wie Junge. Zusätzlich zeigt die Studie, dass die älteren Probanden schlechtere Entscheidungen trafen als die jüngeren. Danach wählten sie seltener die objektiv bessere Option, also die Option, die aus ökonomischer Sicht einen höheren erwarteten Gewinn bot. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Psychology Science veröffentlicht. Zwei Arbeitsgruppen der Justus-Liebig-Universität Gießen haben die evolutionäre Geschichte der wichtigsten Gene rekonstruiert, die an der Entwicklung des Fruchtknotens beteiligt sind. Danach hat im Laufe der Landpflanzenevolution die Anzahl der an der Fruchtknotenentwicklung beteiligten Gene fast kontinuierlich zugenommen. Ursprünglich dachten Forscher, dass ein großer Teil dieser Entwicklungskontrollgene zeitgleich mit dem Ursprung der Blütenpflanzen entstand. Jetzt fanden sie heraus, dass ein kleiner Teil von Entwicklungsregulatoren, die den Öffnungsmechanismus von Früchten steuern, erst sehr spät während der Blütenpflanzenevolution durch Genduplikationen möglich wurde. Sie konnten zudem beweisen, dass die Fruchtöffnung in verschiedenen Blütenpflanzengruppen auf ähnliche Weise funktioniert, obwohl andere Gene an der Entwicklung der zuständigen Gewebe beteiligt sind. Beide Publikationen erschienen in der April-Ausgabe der Zeitschrift Molecular Biology and Evolution.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Let's not become statistics, baby. Let go of the ones that we know. Thank you.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Der Nationalpark Nordschwarzwald existiert jetzt seit 2 Jahren und das Gebiet ist ein großes Labor unter freiem Himmel, in dem Biologen, Botaniker, Ornithologen, Forstwissenschaftler und die Nationalpark-Ranger beobachten und dokumentieren können, was passiert, wenn die Natur Natur sein darf, wenn sie sich selbst überlassen bleibt. Ein wichtiges Element dieser Renaturierung ist das Totholz, also abgestorbene Bäume oder Sträucher, die sehr wichtig sind für die Artenvielfalt und den Lebenszyklus des Waldes. Ralf Kaspari ist mit dem Biologen Martin Klatt vom NABU hoch in den Schwarzwald gefahren, um einen sogenannten Bannwald zu besuchen, in dem dieses Totholz zu finden ist.
Also es ist ja wunderbar, dass ich die Gelegenheit habe, hinaus in die Natur zu gehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt arbeiten muss, weil wir diesen riesigen Skihang hochgehen müssen, nur um einen Bannwald zu finden.
Da der Bannwald oben liegt und man unten war, muss man hoch. Also das, was wir tun, hat schon seinen Sinn.
Wir müssen noch dazu sagen, dass das Wetter wunderbar ist. Strahlender Sonnenschein.
Ja, so soll es sein.
Wie lange müssen wir noch gehen ungefähr?
Oh, ich sage, in 5 Minuten sind wir oben.
Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen. Ich kann nicht mehr sprechen.
Na.
So, wir sind jetzt oben auf dem Berg auf einer großen Ebene. Eine sehr weiße Ebene, weil sehr viel Schnee liegt. Und die ist bewachsen. Im Vorder-, Mittel- und Hintergrund sehr schön. Mit Fichten, einigen Tannen und sehr vielen. Ich glaube, das sind Latschenkiefern, oder?
Genau, wir stehen hier oben auf einer Fläche, einer sogenannten Grinde. Man will diese Grinden hier oben wieder zu einem zusammenhängenden Band auf den Hochlagen entwickeln. Auch wieder beweiden mit Rindern, mit Schafen und Ziegen. Also auch das ist Sinn des Nationalparks, solche alten Landschaften, die dann auch noch aus Naturschutzgründen so besonders wichtig sind, zu erhalten. Jetzt gehen wir rein in den ehemaligen Bannwald.
Moment, ich bin fast am Ausrutschen. Wir müssen langsam gehen.
Ja, und hier kann man dann schon beeindruckende Baumgestalten sehen. Totholz, das stehen blieb, das allmählich beim nächsten Sturm dann abgebrochen wird. Und man sieht...
Moment, Sie sehen das. Ich sehe jetzt aber, also ich sehe wieder sehr viele Fichten. Also hier ist zum Beispiel eine riesige umgekippte Wurzel. Die ist aus dem Erdreich gerissen worden durch einen Sturm wahrscheinlich.
Genau.
Und die ragt in den Himmel.
Ja.
Und ist grau.
Was man jetzt so sieht, dieses hellgrau ausgeblichene, das ist im Prinzip das Werk der UV-Strahlung. Also so allmählich, wenn die Sonne wirklich darauf scheint, wird das Holz grau. Irgendwann kommt auch hier die Zersetzung und dann bröselt dieses ganze Ornament, das, wie ich finde, so ein bisschen aussieht wie die Rosette über der Tür der Kathedrale in Straßburg, so ein Ornament.
Ach, das haben Sie schön gesagt, ja, ist aber expressionistischer, oder?
Naja, also nicht ganz so symmetrisch, aber auch hier ist Fantasie gefragt. Ja, und irgendwann, wie gesagt, fällt das alles in sich zusammen und wird neuer Waldboden für die nächste Baumgeneration. Und wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich im Umfeld schon kleine Bäume, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, der Wald ist tot, wenn alles nur noch aus grauen Säulen besteht. Das ist bei weitem nicht so.
Wollen wir mal einen angucken aus der Nähe?
Ja, das können wir gerne machen. Gut, wir müssen mal gucken, wie nah wir rankommen vom Weg raus. Dann nehmen wir doch gleich den hier.
Das ist jetzt ein Baumstamm, der nur noch 1 Meter groß ist.
Ja.
Auch abgebrochen ist wie ein Streichholz.
Genau.
Und
die Rinde ist schon
weg. Also die Rinde ist weg. So, und das Stammholz ist eigentlich total bröselig und rotbraun.
Ja, die Pilze waren ja schon unterwegs und wenn man Fichtenholz, das ist eine Fichte gewesen, wenn man Fichtenholz kennt, wenn es frisch geschnitten ist, ist es ja fast schneeweiß. Und dieser Zersetzungsprozess, den die Pilze vollziehen, führt auch natürlich zu einer Veränderung der Festigkeit des Holzes. Es wird immer bröseliger.
Also wenn man das echt in die Hand nimmt, wie wir beide das jetzt machen,
kann man das,
kann man das richtig schön zerbröseln.
Zerbröseln, genau. Und man sieht aber auch, in diesem rötlich-braunen Holz sieht man hier die weißen Geflechte des Pilzes. Und man sieht auch, es ist wie ein Schwamm, wenn man drückt hier, drückt man das Wasser raus.
Wasser raus.
Genau, also es ist ein Milieu für eine ganz bestimmte Lebensgemeinschaft von Organismen. Da sitzen auch Bakterien drin, es sitzen Pilze drin. Und all die zusammen die schaffen es, dass dann irgendwann dieser Stamm also zu Waldboden wird.
Aha. Dieser Pilz, müssen wir dazu sagen, der sieht ein bisschen eigentlich aus wie weiße Papierkrümel dazwischen
Oder Fäden. Wenn wir jetzt keine Menschen, sondern zum Beispiel Spechte wären, würden wir hier gerade in dieser sich langsam zersetzenden Masse auch nach Insektenlarven suchen, nach Käferlarven oder möglicherweise auch Spinnenpuppen, je nachdem. Die Franzosen haben da so einen netten Spruch, laissez vivre les arbres morts, also lasst die toten Bäume leben. Schön. Und das ist hier wirklich, das kann man hier beobachten.
Mein Freund, der Baum ist tot.
Eben nicht.
Alexandra erlebt, war das,
das 1900. Es war jedenfalls weit bevor der Euro eingeführt wurde.
Ja, richtig. Aber wissen Sie, was ich finde? Das riecht sogar gut, dieses pilzdurchsetzte Holz.
Ja, es riecht,
riecht aromatisch.
Ja, man kann schon erahnen, wie später der Waldboden riecht.
Wir gehen jetzt wieder aus dem Bannwald heraus und müssen dann ungefähr noch 15 Minuten den Skiabhang runterstiefeln. Und ich kann einfach nur noch mal schließen mit dem Satz, dass Sie eigentlich einen wunderbaren Job haben und der auch sehr verdienstvoll ist, weil Sie den Leuten ja das alles erklären können, diese Zusammenhänge, die Sie eigentlich gar nicht mehr wissen heutzutage.
Also hier, die Entwicklung in diesem Wald lehrt eigentlich, dass die Natur ganz andere Zeitmaßstäbe hat als wir Menschen. Hier kann man in aller Ruhe gucken, wie die Natur es macht und vor allem, wie sie es rückstandsfrei hinkriegt.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Ralf Kaspari berichtete und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Rebecca Carriort. Die CD mit dem Titel Mother Tongue erschien bei Control Freak Kitten Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.